Ich möchte heute Morgen gerne mal mit uns einsteigen und zwar mit einem kleinen Experiment. Ich muss mal gerade hier runterkommen für das Experiment. Peter, du, ich habe ein Geschenk für dich, Peter. Schau mal hier. 20 Franken, die Gemeinde versorgt mich gut. Die gehören dir. Darfst du gerne annehmen. Steck's nicht zu weit weg. Nee, aber die gehören, das ist schon okay. Also das Experiment, Peter, das bist eigentlich nicht du, sondern das sind wir alle. Was haben wir jetzt gerade, also bei Peter steigt jetzt das Dopamin, gell? Er ist jetzt glücklicher, also ein Glückshormon, er ist jetzt glücklicher als vor einer Minute, wo er die 20 Franken noch nicht hatte. Das Experiment betrifft aber uns alle. Was ging dir durch den Kopf, als Peter die 20 Franken bekommen hat? Nur weil der vorne sitzt. Nur weil der vorne sitzt, hat er das jetzt gekriegt. Ich sitze ja auch nie vorne. Und wenn man nicht aufpasst, dann gehen die Gedanken ja ganz schnell weiter. Also schon in der Schule saß ich nie vorne. Und eigentlich war ich sogar in der falschen Kindergartengruppe. Da wäre das alles anders gekommen. Ich sitze halt nie vorne. Warum kriegt der das jetzt und ich nicht? Ich könnte die 20 Franken jetzt wirklich gut gebrauchen. Aber damit nicht zu viel Neid in diesem Raum entsteht, Peter, nehme ich das wieder weg. Gell? Einfach, es ist für die Allgemeinheit. Was ging dir jetzt durch den Kopf? Ja, endlich mal ein bisschen Gerechtigkeit auf diesem Planeten. Der hat das doch gar nicht verdient. Der hat nichts dafür getan. Also gehört es ihm eigentlich auch gar nicht. Das Problem, Peter ist jetzt trauriger, als er vor einer Minute war. Er ist genauso reich wie vorher, aber ist jetzt trauriger als vorher, oder? Weil er das wieder abgenommen gekriegt hat. Aber damit du nicht so traurig bist, Peter, kriegst du es wieder zurück. Und du darfst es gerne behalten. Wir steigen heute ein in die Predigt, in die letzte Predigt über die 10 Gebote. Das 10. Gebot, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 17. Dort heißt es: Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Am Anfang war der Neid. Und mit diesem kleinen Experiment, glaube ich, sind wir schon so ein kleines bisschen warm geworden mit diesem Thema. Wieso darf der andere etwas haben, was ich nicht haben kann? Neid. Und hier in unserem Bibeltext wird es beschrieben, hier in Vers 17, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Und mit Haus, damit ist alles gemeint, was dem Nächsten gehört, dem Gegenüber, dem anderen. Und tatsächlich beschreibt dann die zweite Hälfte des Verses genau das. Es spricht Besitz, Beziehungen, Beruf, Körper und Aussehen, Erfolg. Alle Bereiche, Lebensbereiche des anderen sind gemeint, wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren. Und der Predigttitel, der lässt ja schon erahnen, am Anfang war der Neid, dass das eine ziemlich ursprüngliche Geschichte ist mit dem Neid. Das klingt so nach Anfang, das klingt so nach etwas Grundsätzlichem. Und tatsächlich beschreibt die Bibel den Neid als das Tor zu jeder anderen Sünde. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 3, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Die erste Sünde im Garten Eden war Neid. Schon bei dieser ersten Beschreibung der Abwendung des Menschen Gott gegenüber geht es um das Begehren von einem Gut, was ich nicht habe. Der Teufel, Satan, hatte der Frau, der Eva, nämlich gesagt, hey, wenn du davon, von diesem Baum isst, das wird dir Erkenntnis geben, du wirst genauso sein wie Gott. Und das ist Neid. Das hat Neid ausgelöst bei Eva, dass sie diesen Schritt getan hat. Und die Bibel, die steckt ja voll von Geschichten und Beschreibungen, wo es um Neid geht. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Bibel davon voll ist, sondern dass uns selber auch ganz, ganz viele Beispiele da einfallen würden. Kain war neidisch auf seinen Bruder Abel, weil Gott sein Opfer annahm, das von Abel annahm, seins aber nicht. Er zog die Konsequenz und erschlug seinen Bruder auf offenem Feld. Josef wurde aus Neid von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Saul war neidisch auf David und versuchte immer wieder, ihn unter die Erde zu bringen. Jesus wurde von neidischen Pharisäern an die Römer ausgeliefert. Paulus hatte auf seinen Missionsreisen immer wieder mit starken Widerständen zu kämpfen von Seiten neidischer Juden, die ihn um seinen Erfolg beneideten. Die Bibel zählt dem Neid eine noch größere vernichtende Kraft zu, als Wut. Da heißt es in Sprüche 27, Vers 4, grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm, aber wer kann vor der Eifersucht oder auch dem Neid bestehen? Wir kennen die zerstörerische Kraft von Wut. Wir kennen das in unserem persönlichen Leben. Davon gehe ich aus. Wir müssen nur die Nachrichten schauen und wissen, welche zerstörerische Kraft Wut hat. Aber hier in Sprüche 27 heißt es, dass Eifersucht und Neid, zwei Seiten ein und derselben Medaille, eine noch größere Kraft besitzen. Neid und Eifersucht werden im Hebräischen zum Teil mit demselben Wort beschrieben. Und das liegt daran, eben, dass Eifersucht und Neid eigentlich zwei Symptome ein und derselben Krankheit sind. Eifersucht und Neid gehören zur selben Krankheit. In Sprüche 14, Vers 30 wird das so ausgedrückt, und ich zitiere nach der Luther-Übersetzung: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht und Neid ist Eiter in den Gebeinen. Wow, das ist nicht so appetitlich, gell? Ich bin wirklich kein Mediziner, aber ich glaube, das muss man auch nicht sein, um zu wissen, dort, wo Eiter ist, da ist irgendwo eine Entzündung. Und tatsächlich ist es so, dass wo Neid ist und Eifersucht ist, dass dort eine Entzündung drin steckt, die schlimm ist, die zu einem verbitterten, zu einem eingemauerten und einsamen Leben führen kann. Wo Eiter ist, da ist auch eine Entzündung. Und welche Entzündung ist hier gemeint? Welche Krankheit? 1849 schrieb der dänische Philosoph Søren Kierkegaard ein Buch mit dem Titel Die Krankheit zum Tode. Und er beschreibt, was das Grundproblem von uns Menschen eigentlich ist. Und ich möchte es mal mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Wir versuchen, etwas zu sein, und das ohne Gott. So beschreibt er das Grundproblem von uns Menschen. Wir versuchen, etwas zu sein, einfach ohne Gott. Wertvoll, aber ohne Gott. Geliebt, aber ohne Gott. Glücklich, aber ohne Gott. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das in Bezug auf Eifersucht und Neid? Übrigens, es gibt natürlich auch gute Eifersucht, die Kraft, gute Beziehungen schützen zu wollen. Aber es gibt eben auch die negative Seite, und zwar bei Eifersucht, wir besitzen ein Gut, das uns jemand streitig machen will, und eine Eifersucht entfaltet sich. Stell dir vor, Du hast eine gewisse Position in der Firma, im Geschäft. Und dein Kollege ist gerade total auf der Überholspur. Und diese Position in der Firma, die gibt dir Anerkennung und Wertschätzung. Wir erinnern uns an Sören Kierkegaard, etwas sein zu wollen ohne Gott. Anerkennung und Wertschätzung, ich bin jemand, man sieht zu mir auf, ich trage Verantwortung, ich kann über Gelder verfügen und entscheiden, ich bin jemand. Wenn ich reinkomme, dann zucken Mitarbeiter zusammen vielleicht. Wenn ich den Raum betrete, dann herrscht vielleicht ehrfürchtige Stimmung. Von mir aus auch Angst, das ist manchmal nicht so wichtig, eins von beiden. Hauptsache, meine Dominanz ist klar. Und jetzt ist tatsächlich ein Kollege da, der total auf der Überholspur unterwegs ist und beginnt, mir meinen Posten streitig zu machen. Eifersucht entfaltet sich und kann ungeahnte Kräfte freisetzen. Wut, Hass, Mobbing. Jedes Kriminalamt kennt den Mord aus Eifersucht. Wenn mein Partner zum Beispiel zu meinem Erlöser wird, von dem ich alles erwarte, was ich brauche, mein Ehepartner, meine Frau, mein Mann ist dafür zuständig, mir alles zu geben. Geborgenheit, Annahme, Wertschätzung, all diese Dinge bekomme ich von meinem Ehepartner. Wenn da sich irgendjemand hineinzudrängen versucht, dann werden ungeahnte Kräfte frei. Und es ist ja wirklich nicht schwer nachzuvollziehen in diesen Beispielen, wenn sich jemand zwischen mir und dem, was ich so gerne haben möchte, hineindrängt, dann werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, damit das nicht geschieht. Neid spielt hier genau dasselbe Spiel. Neid entsteht, wenn jemand anders ein Gut besitzt, das ich gerne hätte. Und die Frage, die bei Neid auch immer wieder mitschwingt, ist doch die: Was würde mir dieses, was ich so dringend zu brauchen meine, geben, wenn ich es hätte? Was wird mir das geben? Was ist der Mehrwert von dem, was ich so dringend zu brauchen meine? Und man kann ja auf praktisch fast alles neidisch sein, oder? Auf Schönheit, Familie, Lebensglück, Geld und Haus, Besitz allgemein, die Ehe, Können oder einen dichten Haarwuchs. Auf alles kann man neidisch sein. Auf alles. Beim König Salomo wird uns eine Begebenheit berichtet, bei der eine Frau nachts aus Versehen ihr neugeborenes Kind erstickt, weil sie nicht gemerkt hat, dass sie sich beim Schlafen so zu fest auf oder an das Kind gedreht hat, so dass es keine Luft mehr bekam. Als sie morgens aufwachte, war es tot. Ihre Mitbewohnerin hatte auch ein Neugeborenes und sie vertauschte die Kinder, weil sie unbedingt eben ein Kind haben wollte. Die ganze Sache flog auf, es kam vor den König Salomo und sie war sogar bereit, dieses noch lebendige Kind umbringen zu lassen, nur damit die andere kein lebendiges Kind hatte. Neid. Solche Ausmaße kennt Neid. Und wir müssen uns die Frage stellen: Was würde dir die Schönheit geben, auf die du so neidisch bist? Was würde dir der gute Ruf geben, den du bei anderen siehst? Was würde dir die Begabung und die Fähigkeiten geben, die du bei anderen erkennst? Was würde es dir geben? Wonach hältst du Ausschau? Sind es Dinge, die letztlich nur Gott geben kann? Neid und Eifersucht sind, so gesehen, zwei Symptome ein und derselben Krankheit, jemand sein zu wollen ohne Gott. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 26, wird das dann noch einmal aufgegriffen von Paulus und er beschreibt dort diesen Zusammenhang so: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Er sagt, letztlich geht es ja darum, eine Ehre zu bekommen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre, ich habe bewusst eine alte Übersetzung gewählt, die das nochmal hervorhebt, nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Er bringt es auf den Punkt und er sagt, hier sucht man etwas beim Neid, damit ich etwas bekommen kann, was ich eigentlich an einem anderen Ort suchen sollte. Die Frage ist, wie werden wir mit dieser Krankheit fertig? Wie gelingt das? Wie kann man Neid überwinden? Ich glaube, es gibt da nur eins. Und ich möchte drei Bibeltexte uns vorlesen. Und ich lade dich ein, versuch einmal den roten Faden in diesen Bibeltexten zu erkennen. Römer 8, Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Titus 3, Vers 7. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Dann aus Offenbarung 21. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Hast du den roten Faden erkannt in diesen Bibeltexten? Der rote Faden heißt, wer zu Jesus gehört, ist Erbe. Der ist Erbe. Und all das, was ich eben vorgelesen habe, gilt dir. Wer Jesus hat, heißt es in Römer 8, wie sollte Gott uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer Jesus hat, der hat das Leben. Dieser neue Plan Gottes, seine neue Erde, was er aufrichten möchte, gilt dir, wenn du zu Jesus gehörst. Du hast schon alles, wenn du Jesus hast. Kein noch so guter Ehepartner, kein besseres Aussehen, kein besserer Job, nicht mehr Stellen vor dem Komma auf deinem Bankkonto können etwas daran ändern. Du hast schon alles. Und diese Erkenntnis entzieht Eifersucht und Neid jeden Nährboden. Ich brauche nichts anderes zu suchen. Ich habe alles. Und das ist so leicht in unseren Köpfen drin, aber das irgendwie rutscht das manchmal nicht in unser Herz, oder? Denn wer begriffen hat, dass ich in Jesus alles habe, der braucht sich nicht mehr verteidigen. Wer begriffen hat, dass ich in Jesus alles habe, der hat ausgesorgt. Der kann sich in die Arme von Jesus werfen und sagen, bei dir habe ich alles. Kein anderer kann da noch irgendwas dazu zahlen. Ich habe alles. Der Himmel gehört dir, wenn du zu Jesus gehörst. Du hast alles. Das hat Jesus am Kreuz für dich vollbracht. Jesus verlor am Kreuz all seinen Status, damit er dir seinen Status schenken konnte. Er wurde am Kreuz zur Schande in Person. Alle lachten ihn aus, damit er uns seine Würde schenken konnte. Jesus wurde am Kreuz hässlich und entstellt, damit er dich überkleiden kann mit seiner göttlichen Schönheit. Das hat Jesus am Kreuz getan. Mit wem willst du dich vergleichen? Welcher Vergleich hält da noch stand? Was kann dein Herz noch anderes suchen als das, was man in Jesus bekommen kann? Schaut, dieser Gedanke wird dich nicht einfach anspringen. Diese Erkenntnis wird dich nicht einfach anspringen und dich überwältigen und dann bist du zufrieden und lebst glücklich bis zum Rest deiner Tage. So funktioniert das nicht. Wer echte Heilung von Eifersucht und Neid erleben möchte, der ist herausgefordert, einen radikalen Schritt zu unternehmen. Radikal. Als Paulus in Galater 5 den vorher zitierten Vers 27, wo er über Neid spricht, wo er das der Gemeinde schreibt, da schreibt er nur zwei Verse vorher, in Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wortwörtlich übersetzt heißt es in dieser Stelle, dass diejenigen, die zu Jesus gehören, ihr Fleisch gekreuzigt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich ganz und gar auf das verlasse, was Jesus über mich und mein Leben sagt. Und dass ich mich überhaupt nicht mehr auf mich selber verlasse. Ich stehe auf einem anderen Fundament. Ich habe gesagt, ich habe mich losgesagt, ich habe mein Fleisch und meine alten menschlichen Wünsche, Neigungen gekreuzigt. Ich töte das ab. Ich lerne immer wieder, mich ganz auf Jesus zu verlassen und sagen, Jesus, das, was du über mich sagst, das stimmt. Und wenn du sagst, ich bin Erbe, dann bin ich Erbe, egal was andere sagen. Ich stehe ganz und gar mit Leib und Leben und mit meiner Seele auf dem Fundament, das du mir gibst. Das macht Gott manchmal mit ganz herausfordernden Situationen. Aber das sind gute Situationen, wo wir genau das lernen können. Wo wir lernen können, das Fleisch zu kreuzigen, so wie es hier heißt. Uns ganz auf ihn zu verlassen. Und zu lernen, was es bedeutet, ihm allein die Aussage darüber zu erlauben, wer ich bin. Schaut, und so schließt sich der Kreis in den 10 Geboten. Einer der ersten Predigten, da ging es darum, ich bin deine große Liebe. Wo Gott sagt, ich bin alles für dich, du brauchst nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir erkannt haben, dass durch diese 10 Gebote hindurch, bei jedem einzelnen Gebot, genau dieser Gedanke das tragende Fundament ist. Dass wir verstehen, in Gott habe ich alles. In ihm habe ich alles, was ich brauche. Das ist die Basis für ein verändertes Herz, für ein verändertes Leben, für ein gelingendes Leben. Und ich möchte uns als Gemeinde und als Besucher dazu einladen, auffordern, dass wir diese 10 Gebote beginnen, mehr und mehr zu leben. Dass wir das in unser Herz sinken lassen. Dass wir beginnen, uns auszurichten und beginnen, diese Leitplanken wirklich ernst zu nehmen. Uns nicht zu gestatten, einfach drüber zu fahren. Damit göttliches Leben sich mehr und mehr entfalten kann. Ich möchte alle Eltern unter uns auch einladen, besprecht das doch zu Hause mit den Kindern. Im Kids-Treff, wurden die 10 Gebote auch miteinander behandelt. Parallel zu dem, was wir hier im Gottesdienst gemacht haben. Und vielleicht hat das der ein oder andere schon bemerkt. Und ich lade euch ein, das wirklich bewusst zu tun. Sprecht mal eure Kinder darauf an. Fragt sie, was das bedeutet. Was bedeutet nicht begehren? Also bei uns hat das schon so manche spannende Diskussion am Mittagstisch ergeben. Und ich lade euch ein, das auch zu machen. Es ist dieser Wunsch gewesen vom Kids-Treff-Team und auch von uns in dieser Predigtreihe, das Gespräch von den Kindern, das, was sie erleben und das von uns Erwachsenen stärker zueinander zu bringen. Jetzt ist die Predigtreihe vorbei, aber vielleicht funktioniert das ja auch noch ein bisschen rückwirkend. Man kann manchmal ganz besonders staunen, was in diesen kleinen Köpfchen und Herzchen alles so hängen bleibt. Die sind ja wie so ein Schwamm und die saugen das alles auf. Ich würde gerne zum Abschluss der Predigt jetzt mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für deine Liebe und das, was du am Kreuz getan hast. Ich bin dir so dankbar dafür, dass Neid und Eifersucht überhaupt keinen Nährboden haben bei dir. Danke, dass alles, was ich bin, von dir her kommt. Danke, dass ich auf diesem Fundament stehen darf. Ich liebe dich dafür und ich ehre dich. Amen.